Nun möchte ich Sie alle herzlich willkommen heißen. Der Gruß geht auch immer hinüber zu unseren Familien mit den Kindern, wo die Mütter und Väter schon früh am Morgen alles richten müssen, um dabei zu sein im Gottesdienst. Sie sollen auch mit eingeschlossen sein in unsere Gemeinschaft. So auch die Kranken und die Alten über die Kassetten. Wir wollen miteinander unsere Herzen stärken in Gott. So ist mal ein biblischer Ausdruck, wo sich einige treffen. Wir wollen unsere Herzen stärken in Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wir wollen miteinander ein Lied singen, das wir Württemberger so gern singen, weil es von Johann Albrecht Bengel stammt. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. 544. Die ersten beiden Verse und den letzten Vers vom Lied 544. Beten. Du, unser treuer und barmherziger Gott und Herr, wir wollen dir danken, dass wir jetzt vor dich treten dürfen. Und du siehst jetzt alles, was uns bedrückt und beschwert. Du weißt auch, wie wir oft angefochten und müde sind, wie unser Glaube oft im Zweifel steht. Und da möchten wir dich um Vergebung bitten. Du musst uns ganz neu aufrichten. Ja, wir möchten dich bitten, dass du zu uns kommst und in uns Wohnung machst, unser Leben ganz verwandelst. Du siehst auch, was in unserem Leben verkehrt war, wo wir falsch gehandelt und dein Wort gebrochen haben. Und wir möchten dich
herzlich um Vergebung und um Verzeihung bitten, dass du auslöscht, was uns belastet, dass wir frei werden. Und dann kannst du uns auch zu solchen machen, die nicht fliehen, sondern die feststehen, die wirken können für dich. Wir wollen das in diesem Gottesdienst erbitten, dass du uns ganz neu gestärkt und ermutigt und gekräftigt von hier weggehen lässt. Und dass wir alle vernehmen können und hören, was du jedem von uns heute durch dein Wort sagen willst. Und wir wollen jetzt in der Stille füreinander und miteinander weiterbeten. Wir beten in der Stille. Welche auf dich sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Amen.
Thank you.
lese den Psalm 32. Vom Segen der Sündenvergebung. Am Anfang kann man ja auch so übersetzen, dem ist zu gratulieren, oder wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld, verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet, gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Das ist jetzt ein Wort Gottes, das in Anführungszeichen steht. So sagt Gott zu uns. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle, ihr Frommen. Das sollen Sie mit hineinnehmen, auch in die Spannungen und Schwierigkeiten und den Ärger der kommenden Woche, dass da Ihnen unser Herr Jesus Christus austeilen will von dem Leben, das er gibt. Wir singen jetzt miteinander aus dem roten Liedheft. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. 66, aus dem roten Liedheft, 66.
Ich habe heute eine Geschichte aus dem Alten Testament ausgesucht, aus der Josefs Geschichte, 1. Mose 45. Da geht es ja um die Bruderliebe. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und durch die ganze Not, in die da die Brüder Josefs hineingerissen wurden, geschieht ja eine ganz tiefe Veränderung mit ihnen. Es wird im Kapitel 44 erzählt, wie sie auf einmal wie ein Mann einstehen für ihren Bruder. Und der Juda sagt, ich bin Bürge für meinen Benjamin, den lasse ich nicht los. Lieber könnt ihr mich ins Gefängnis werfen, als dass ich meinen Bruder hergebe. War eine Veränderung im Herzen dieser harten Männer. Nun, Kapitel 45, da konnte Josef nicht länger an sich halten vor allen, die um ihn her standen, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharao hörten.
und sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Er aber sprach zu seinen Brüdern: Trete doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Sie können das sicher spüren, welch eine Dramatik über der ganzen Josefs Geschichte liegt. Nicht bloß, weil das so ein unvorstellbarer Gegensatz ist. Dieser hohe, mächtige Herrscher in Ägypten mit all dem Luxus und all der Pracht, und vor ihm stehen die dreckigen Viehhirten, Ausländer, die hergekommen sind, um Getreide zu kaufen hier. Das ist schon dramatisch, wie dieser hohe Herr plötzlich sagt: Ich bin doch euer Bruder. Sie verstehen überhaupt nicht, was da läuft. Eigentlich liegt ja die Spannung der Geschichte noch viel, viel tiefer. Und das weiß schon jedes kleine Kind, dem man die Geschichte erzählt. Und weil die Geschichte so lang geht, kann man die Spannung kaum mehr mitertragen. Da war doch eine dunkle Schuld, die steht zwischen diesem Viehhirten und diesem hohen Herrn. Es ist mir wie, wenn in unseren Tagen plötzlich irgendwo so eine Zeitbombe tickt, heute bei den Terroranschlägen. Da liegt so eine Bombe und man weiß nie, wann explodiert denn das? Das ist was ganz Furchtbares passieren, und wie kann man diese schreckliche Bombe entschärfen? Jeder geht ganz vorsichtig drumherum, aber zwischen den beiden, da gibt's keinen Weg. Zwischen der Gruppe der Hirten und Josef. Die Bibel theoretisiert gar nicht so viel, wie wir das oft im Glauben machen, sondern die erzählt, wie es im Leben wirklich ist. Und so erzählt sie die unheimliche Geschichte einer schrecklichen Sünde. Und wie das Leben vergiftet. Und wie unheimlich diese Welt wird und wie man gar nicht mehr weitermachen kann. Jetzt möchte ich es wieder gliedern, damit wir es ein wenig auch klarer auseinanderhalten können. Ich möchte zuerst davon reden, dass wir alle unter dem Bösen leiden, das uns andere zufügen. Ich weiß nicht, haben Sie sich auch schon mal geärgert, dass die Bibel so viel von Schuld und Sünde redet? Sie sagen, das ist doch nicht die ganze Welt. Da blühen doch heute Blumen und da begegnen mir nette Menschen. Ich bin gesund und fröhlich. Wir machen heute einen Spaziergang und immer wieder kommt die Bibel auf dieses Thema. Manche meinen, das sei sogar irgendwo eine Einseitigkeit des Wortes Gottes. Mag sogar sein, dass unsere heutige Generation die Bibel an dieser Stelle verfälscht und das unterschlägt. Ich erschrecke, dass in vieler christlicher Verkündigung überhaupt nicht mehr über Schuld und Sünde gesprochen wird. Man will es verdrängen und sagt, das ist doch nicht das Thema meines Lebens. Ich bin ein erfolgreicher Mensch, ich mache viel Gutes und in meinem Leben gibt es schöne Seiten, da gibt es ein paar auch schlechte Seiten, aber das ist nicht das beherrschende Thema. Aber jetzt bitte, prüfen Sie sich einmal das heimliche Thema der Weltgeschichte. Ist doch das Böse, das Menschen tun. Gucken Sie in die Zeitung. Schauen Sie in die Fernsehnachrichten. Überall Schreckensnachrichten von Dingen, die von Menschen ausgelöst sind. Und man kann es manchmal kaum ertragen, in welcher Grausamkeit und Unmenschlichkeit das daher geschieht. Das sind doch nicht die Mädchen, sondern das ist unser Herz, dass das so sensibel empfindet. Und ich merke auch in all den Gesprächen, die wir miteinander führen, da können Sie
endlos erzählen, wie in ihrem Leben das war, wie schon in ihrem Elternhaus sie unrecht behandelt wurden und ihre Eltern nicht gerecht waren im Geschwisterkreis und wie sie im Leben schwer benachteiligt wurden und wie immer in ihrem Leben so viel Böses passiert ist. Und dann wissen sie genau, wer das war. Ich habe große Sorge, dass heute in vielen christlichen Kreisen man da mitmacht und dauernd nur anklagt. Schuld anklagt, das ist Menschenart. Seit den Tagen Kains. Dass man nicht vergessen und nicht vergeben kann, sondern bitter wird und sagt, in mir ist das auch so eine Wunde. Das kann sogar in einer Ehe sein, das können Eltern von ihren Kindern sagen und Kinder von ihren Eltern und in der Verwandtschaft und überall über das Böse, das man uns zugefügt hat. Die Bibel ist nur das Buch, das das schonungslos enthüllt. Schuld und Sünde ist die Weltgeschichte. Und aus dieser Schuld entsteht eine fortwährende Rache. Man kriegt ja in diesen Tagen Angst, was über Europa kommen kann, wenn das so weitergeht. Wunde und Totschlag und Rache und Vergeltung und Kampf einer gegen den anderen. In der Bibel steht das gleich nach der Kainsgeschichte, dass da noch ein Nachkomme von Kain da war mit dem Namen Lamech. Und er ballt die Faust, und das ist ein moderner Mensch, der sagt, ich schlag einen tot für jede Wunde, die er mir zugefügt hat, und ich schlag einen jungen Mann tot für jede Beule, die ich bekommen habe. Und das eiserne Gesetz der Vergeltung, das zerstört nicht nur Afrika in den Stammeskämpfen, sondern auch viele andere Teile der Welt und zerstört unser Leben, weil wir nicht vergessen können und weil Rache da ist. Die Schuld, die uns zugefügt wird, die ist das Thema, die uns prägt. Jetzt überrascht uns, wie war der Josef so völlig frei von Rache und Vergeltung. Er war doch ein ganz mächtiger Mann, als nun die Brüder vor ihm stehen. Er hätte sie ins Gefängnis werfen können, sie binden können an Händen und Füßen. Er hat die Vollmacht gehabt. Er hätte sich rächen können und sagen, einmal muss Genugtuung sein für das Unheimliche, das mir zugefügt wurde. Josef handelt, wie kein Mensch handelt. Und wenn Sie den Sinn der Josefs Geschichte richtig verstehen wollen, müssen Sie wissen, dass die Bibel uns die Geschichte von Josef nicht bloß erzählt, weil er ein toller Mann war, sondern weil er ein Vorläufer Jesu ist. Das, was da im Handeln Josefs sichtbar wird, ist das Handeln Jesu. Da ist ein Porträt Jesu gezeichnet. Der will nicht zerstören, der will nicht töten, der will diese unheimliche Menschengeschichte an einer Stelle einmal stoppen und zu Ende bringen. Dieses unheimliche Gesetz von Rache und Vergeltung, von Böses tun und Bitterkeit im Herzen und von den verdrängten Dingen, die doch immer wieder in uns wirken und so böse Gedanken hervorbringen. Dabei ist dem Josef wirklich dreckig gegangen. Seine Brüder haben ihn verkauft wie ein Stück, wie eine Ware, wie ein Vieh auf dem Sklavenmarkt. Also bei all dem Schweren, das sie durchgemacht haben, das ich gar nicht bagatellisieren will, ist das wahrscheinlich alles ein kleiner Klacks gegenüber dem, was der Josef durchgemacht hat. Von seinen eigenen Brüdern so behandelt. Und das war ja noch eine fromme Familie, das Haus Jakob. Sie können, das sagt die Bibel ganz offen, auch bei frommen Leuten furchtbare Enttäuschung erleben. Und dann geht das ja gerade so weiter. Im Hause Potiphars, weil der Josef eine ehrliche, unschuldige Haut war, deshalb kommt er ins Gefängnis. Völlig zu Unrecht. Er hat überhaupt nichts getan. Aber mit denen kann man es ja machen. Und er tut seinen Mund nicht auf, der nicht widerschallt, da er gescholten wird. Also, jetzt muss einer sagen, die Christen müssen schon blöde Hampelmänner sein. Wenn man sich so behandeln lässt, und das kann man ja im täglichen Leben nicht, da verstehen sie erst, was Jesus uns zumutet. Natürlich kommt man da unter die Räder. Man muss sich ja irgendwo wehren mit dem Ellbogen. Man muss ja irgendwo mal mit der Faust auf den Tisch schlagen. Aber warum macht das der Josef nicht? Er macht das nicht, weil er im Glauben an den lebendigen Gott gebunden ist.
Er vertraut in Gott. Und in Gott, das heißt, er gehorcht Gott. Er geht auf Schritt und Tritt einfach mit Gott. Lebt er das durch, auch das Schwere, das ihm widerfährt. Es gibt ja heute so eine ganz gefährliche Strömung unter bibeltreuen Christen, die sagen, wenn du gläubig bist, passiert dir nichts Schweres mehr. Kein Leid und keine Krankheit mehr. Widerstehen Sie dieser Verführung. Gerade gläubige Leute müssen ganz tief oft durch und müssen Böses ertragen und können sich nicht wehren in der Spur Jesu. So wie das Josef aushalten muss. Aber es heißt, aber der Herr war mit ihm. Auch im Gefängnis. So wie der Herr mit ihnen sein wird, auch wenn er es ihnen zumutet, dass sie Krankheit über eine längere Strecke ihres Lebens tragen müssen. Der Herr war mit ihm. Und was Josef tat, dazu gab der Herr Glück. Gott wandelt alles in Segen, oder wie ich es immer so gern mit dem neudeutschen Wort sagen, ich darf es umfunktionieren. Alles Leid, alles Böse muss mir zum Heil dienen. Das ist das Wunderbare, was begonnen hat mit Josef, was in der ganzen Größe erst mit Jesus offenbart wurde, der durch die ganzen Tiefen dieser Welt geht, als das Lamm, das geschlachtet ist. Und der seine Nachfolger den gleichen Weg führt. Aber die da mit Jesus ziehen, das sind gar nicht die bejammernswerten Gestalten, sondern Leute, die reich beschenkt werden, die sagen, oh, das ist gar kein schwerer Weg, auch wenn das nur von außen so armselig und so kümmerlich aussieht. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Wir sind ganz reich. So wie der Josef zurückblickend sagt, mein Leben war fortwährend gefüllt von lauter gnädigen Wundertaten Gottes. Jetzt müssen Sie wissen, dass das in Ihrem Glaubensleben ganz gefährliche Klippen sind. Wenn Sie meinen, Sie müssen jetzt selber handeln, Sie müssen etwas selber machen und Sie lernen nicht glauben. Glauben heißt doch jetzt wirklich ganz konkret, schwere Wege im Gehorsam gegen Gott zu akzeptieren. Auch böse Menschen in unmittelbarer Nähe und ihre gemeinen Handlungen aushalten und nicht bitter werden und ertragen und den Weg gehen und auf den Herrn zu schauen, der sie segnet. Josef sagt es nachher, als der Vater Jakob gestorben war, haben ja die Brüder Angst, jetzt käme die Rache, nicht? Das ist typisch. Wir Menschen wissen genau, wie die Gesetze der Welt laufen. Und dann denken sie, der zahlt bestimmt nachher das umso mehr heim. Und das tut dem Josef furchtbar weh. Menschen können gar nicht glauben, dass es bei Jesus wirkliche Vergebung gibt. Es gibt sonst in der Welt nie Vergebung. Das wissen Sie ja aus unserer ganzen Geschichte. Nach Jahrzehnten bleiben die alten Wunden. Nur bei Jesus gibt es völlige Vergebung. Und Josef sagt, nein, ich will euch doch nicht heimzahlen. Ihr gedachtes Böse mit mir zu machen. Aber Gott hat es gut gemacht. Und es gibt in ihrem Leben nichts Böses mehr, wenn sie Gott gehören und im Vertrauen und im Gehorsam seinen Weg gehen. Dann kann ihnen niemand etwas tun. Und wenn um sie her der Krieg ausbricht und wenn Böses geschieht und wenn Menschen sie zu Unrecht verleumden und wenn sie ihnen nachreden, sie sind unter der Regie Gottes und er segnet sie. Und was er tut, das können Menschen nicht aufhalten. Aber meine Sorge ist, ob sie so glauben, ob sie so Gott vertrauen, ob sie so gehorsam sind. Also, das war das Erste, was ich zu dem Thema der Schuld heute sagen will. Wir leben so arg unter der Schuld und leiden unter Schuld, die uns andere zufügen. Das ist das Thema, von dem alle reden. Leider auch in der christlichen Verkündigung, fast nur noch. Die Bösen. Welche Gruppierung und Partei das ist und welches Klischee, ob das die Politiker sind oder die Wirtschaftsleute oder die Klassen, die einen ausbauen. Was, das können Sie wählen, wie Sie wollen, ich will jetzt gar nicht hineintreten. Aber da hat man den Feind. Jetzt sind wir am zweiten Punkt. Meine Schuld will erkannt und will vergeben sein. Meine Schuld. Und wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass das, was das Wort Gottes sagt, auch zum Thema gemacht wird in unseren Versammlungen, meine Schuld. Ja, wir haben doch gar keine. So haben die Brüder Josefs lange Zeit geredet. Wenn man die Geschichte noch einmal sieht, muss man sagen, genau wie wir. Die sagen, warum handelt der so böse an uns? Und sagen, das war doch schwierig. Und dann sagen sie, wir gehen einfach nicht mehr nach Ägypten runter, dann werden wir auch nicht an diese ganze Sache erinnert und so weiter. Darf ich es nochmal erzählen? Der Josef war Vizekönig in Ägypten geworden, mit einer unheimlichen Macht begabt. Man könnte jetzt auch mal über die Person Josefs reden, über die kluge Politik, die er macht. Die könnte noch heute unseren Staatsmännern Vorbild sein, dass man in reichen Jahren, in Jahren des Wohlstands, wie wir sie jetzt noch haben, Rücklagen bildet für die kommenden Zeiten und dass man nicht Schulden macht auf Kosten der armen Generation, die nachkommt. Aber darüber will ich heute nicht predigen. Sie sehen, der Josef war ein kluger Mann und der Bibel geht es eigentlich nicht mal um die politischen Erkenntnisse, die man auch gewinnen kann, dass nur das Nebenprodukt beim Bibellesen, dass man noch weise wird, sondern es geht um geistliche Handlungsweisen, um geistliche, nicht um politische, um geistliche. Dieser Josef, auch in seiner Machtstellung, handelt nicht fleischlich, also so wie es unserer Art gemäß ist. Bei uns ist das ja so, wenn mir einer auf die Hühneraugen tritt, dann reagiere ich spontan, dann funktioniere und dann löst das gleich etwas aus. Wie du mir, so ich dir. Das fleischlich, das ist unserer Art angepasst. Und Josef handelt ganz anders. Er schlägt nicht mit der Faust rein, sondern er will bei seinen Brüdern eine geistliche Erkenntnis bewirken. Sehen Sie, wieder ist der Vorbild Jesu. Nicht, dass Sie meinen, wir Menschen könnten sowas zutrauen, aber in der Seelsorge müssen wir das ja manchmal auch tun. Und wenn Sie oft mit Menschen reden, die nicht verstehen, warum in ihrem Leben alles so wirr läuft, ich hoffe, dass Sie alle auch in diesen Prozess der Seelsorge hineingenommen sind. Da muss man ganz behutsam reden. Und da darf man gar nicht viel dem anderen sagen. Er muss das ja selber merken. In der Bibel können Sie ganz viele Beispiele etwa entdecken, wie der Nathan und David die Seelsorge übte. Man muss zuerst die Augen öffnen, dass der andere überhaupt sensibel wird. Ich habe gesündigt. Unsere moderne Generation ist völlig abgestorben an dieser Stelle. Wir können das kaum mehr empfinden, dass bei uns etwas falsch ist. Wir brüsten uns immer im Anklagen der anderen, im Fingerstrecken. Und ich sage es noch einmal, unter Christen ist es auch ganz selten geworden, dass wir uns beugen und sagen, wir haben gesündigt, wir sind schuldig geworden. Und wo kommt es denn bei den Brüdern in der Erkenntnis? Über dem Schweren, das sie erleben. Über dem Schweren. Sie packen ihre Säcke aus und dann liegt da oben der Trinkbecher vom Josef drin und sie werden geängstet, sie haben plötzlich Todesangst. An dieser Stelle ist die Bibel wieder so gut, dass sie uns hier wirklich etwas Typisches enthüllt. So geht es in ihrem Leben. Erst wenn sie anfangen, die Schwierigkeiten, die Nöte, die Probleme ihres Lebens nicht bloß mit Anklagen zu beantworten und bitter zu reagieren und zu protestieren und gegen Gott die Faust zu ballen, sondern sich wirklich zu fragen, was ist denn eigentlich los, dass in meinem Leben so viel quer läuft? Warum habe ich so viele Schwierigkeiten zu ertragen? Und da fällt bei den Brüdern plötzlich ein, und das merkt man erst, wenn man sich selber in Frage stellt. Wir haben das an unserem Bruder verschuldet. Jahre waren ins Land gegangen, sie haben es nie erkannt, sie waren blind dafür. Und plötzlich leuchtet es auf, wir haben es verschuldet, wir haben gesündigt, wir haben nicht recht gehandelt. Vorher haben sie immer gesagt, wie sind sie vor Josef aufgetreten? Da haben sie sich tief und eigentlich gesagt, wir sind ehrliche Leute, nicht? Wir haben uns noch nie was zu Schulden kommen lassen. Das kann man sich ja wirklich einbilden, die glaubten das auch noch. Ich bin überzeugt, dass das jeder heute glaubt, der da so vollmundig sagt. Aber wenn Gott hineinleuchtet in unser Leben, dann kommt das alles zum Vorschein. Und in dem Augenblick, jetzt was passiert, die Tränen laufen bei dem Josef runter. Er stürzt auf sie zu, er nimmt sie in den Arm, er schreit so laut, dass es sogar jenseits der Straße die königlichen Beamten in ihren Gemächern hören. Sie sagen, was ist das für eine rührende, sentimentale Geschichte? Ach, wissen Sie, sowas gibt's in der Welt nie.
So brennt Gott in Liebe zu ihnen. Wissen Sie, dass Gott so vergeben will? Sie meinen immer, Gott sei im Zorn hinter ihnen her. Und das, was hier abgebildet ist, dass in Jesus da so ineinander geht. Er muss uns alles Unrecht unter die Augen stellen, weil wir alle vom Menschengeschlecht sehr hochmütige, eingebildete, falsche Leute sind. Aber wenn das rauskommt aus einem Herzen, Herr, ich habe gesündigt, dann wirft er sich ihnen an den Hals und sagt, mein Bruder, komm doch, ich habe doch auf dich gewartet. Warum uns das so schwer fällt, das auszusprechen, warum wir das nicht sagen können, es ist der Kampf zwischen der Gerechtigkeit Gottes und seiner unendlichen Barmherzigkeit. Und ich kann es nicht verstehen, wenn Leute immer wieder darüber philosophieren und disputieren. Sie können das mit ihrem Kopf gar nicht begreifen. Gucken Sie es doch an, wie das in Wirklichkeit ist. So brennt Gott in seiner Liebe und will alle Schuld nur vergeben und vergessen. Noch ein letzter Punkt, nur mit vergebener Schuld kann man leben. Der Josef in seinem hohen Amt ist ja auch ein Vorbild für manche unter uns, die auch ein hohes Amt bekleiden. Da hat man sicher oft die Versuchung dazu, zu denken, in meinem hohen Amt bin ich eben besonders anerkannt. Ich bin das Cleverle der Familie, hat der Josef nie gedacht. Ich bin eben der Beste und der Begabteste. Und dann höre ich so oft von Leuten in hohen Ämtern, in meinem Amt kann ich nicht so, wie ich eigentlich müsste. Ich muss Rücksicht nehmen auf mein Amt. Hat der Josef nie getan. Und das ist so verderblich, wenn wir korrupt werden, um unsere Stellung willen. Heute braucht es wieder Leute, die vor Gott wissen, ich lebe nur von der Gnade Gottes. Josef war ein demütiger Mensch. Er wollte nie mehr sein, als er war. Er war immer nur ein von Gottes Güte wunderbar herausgerissener und geführter. Und das wollen wir uns merken. Und ihm war das so wichtig, dass die Brüder die Gnade Gottes ergreifen. Denn nur mit der Gnade Gottes kann man leben. Das ist nicht ein Spruch, sondern die Gnade Gottes, die erleben sie tausendfach in einem Tag. Und wenn Gott nur ein Stückchen wegzieht, ist ihr Leben ganz furchtbar schwer. Sie müssen in der Gnade bleiben, in der Gnade leben. Und wie wunderbar ist man, dass wenn Menschen merken, ich bin angenommen, wie der Josef seinen Brüdern um den Hals fällt, da sagt er doch keinen Vorwurf mehr. Er hält ihnen auch die Sünde nicht vor. Und das ist doch wirklich so die Verdrehung jetzt. Wenn dann Leute sagen, die Bibel, die redet immer von der Sünde und die macht den Menschen schlecht. Die macht doch den Menschen nicht schlecht. Unsere Gesellschaft macht den Menschen schlecht mit ihren dauernden Berichten und allem. Die Bibel, die redet davon, dass der Mensch geliebt ist von Gott, dass er angenommen ist, dass er wieder Geschöpf Gottes sein darf und von der Liebe Gottes getragen und alles ist vergeben. Und dann sagt er, das Böse, was ihr getan habt, das ist ja gar nicht das Böse. Gott hat mich hierher geführt und mein Leben dient euch zur Rettung. Es hat doch alles wunderbar zusammengeführt, weil Gott ein wunderbarer Gott ist, der alles Böse in Gutes ummünzen kann. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Und ich will nur, dass Sie heute einfach begreifen, es ist befreiend, wenn Sie Schuld bei Gott weglegen und dann ist sie in des Meeres Tiefe geworfen. Sie dürfen es auch dem Seelsorger sagen. Ich stehe Ihnen zur Verfügung und andere auch. Und dann ist Vergebenen für alle Zeiten. Und dann ist zwischen Ihnen und Gottes diese schreckliche, und Gott die schreckliche Bombe entschärft. Und dann können Sie Liebe erfahren in der ganzen wunderbaren Herrlichkeit und sich freuen, wie er sie trägt und wie nichts mehr sie aus dieser Liebe Gottes herausreißen kann. Sie sind sein und er gehört Ihnen. Amen. Nun singen wir noch das Lied 299, die Verse 1 bis 4. Wir wollen heute in diesem Gottesdienst Abschied nehmen von Sibylle und Alec Johnson und ihren Kindern, die jetzt wieder hinausgehen in die Missionsarbeit nach Japan. Alec, du sagst ein Wort, auch wo es hingeht.
Auf Einladung einer japanischen Kirche reisen wir nach Japan zurück, um in der Nähe von Tokio eine Tochtergemeinde zu gründen. In einer Kleinstadt mit etwa 55.000 Einwohnern gibt es nur wenig Christen und keine selbstständige Kirche. Bitte beten Sie, dass wir unser Visum rechtzeitig erhalten, damit wir wie geplant am 26. Juni in 2 Wochen ausreisen dürfen. Wir freuen uns, dass wir mit Paulus sagen können, denn mir, denn uns, ist eine Tour aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da.
Ein ganz besonders schwieriges Missionsfeld und da wollen wir sehr im Gebet dahinter stehen. Immer wieder, wenn der Name auftaucht, Sibylle und Alec Johnson, dann müssen Sie es jetzt im Gedächtnis behalten. Die Sibylle sagt noch die Namen von den Kindern, ob wir es behalten können, das wollen wir mal sehen.
Also einfach ist die Kleine hier, die Stephanie, ist 1 Jahr alt und die Größere, jetzt fast 3, heißt Midori.
Midori und Stephanie. Und ich will euch noch hier von unserer Gemeinde das Wort zurufen, das Wort Jesu, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und jetzt werden noch von den jungen Leuten von der Jugendarbeit, die Frau Daniels und Dietmar Höhne, noch mit uns beten.
Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du Sibylle und Alec und ihre Kinder gerufen hast in deinen Dienst, in deine große Ernte. Wir wollen dir danken jetzt auch für das Jahr, wo sie hier sein konnten, dass wir sie wieder neu kennenlernen konnten und von ihnen hören konnten. Herr, schenk, dass sie jetzt auch wieder reich gesegnet sind, in den Dienst zu gehen und unter deiner Hand.
Herr, und wir bitten dich, dass du Alec und Sibylle wirklich bevollmächtigst, dort auf diesem schwierigen Ackerfeld in Japan arbeiten zu können für dich. Herr, gib ihnen die Liebe, die Motivation, deinen Heiligen Geist für diese japanischen Menschen, die so ganz anders sind wie wir. Und wir bitten dich für dieses Visum, dass du es rechtzeitig schenken kannst. Und wir bitten dich auch, dass du ihnen auch Flexibilität schenken kannst, auch mit den Kindern, dass sie all die Aufgaben, die du ihnen stellst, recht ausführen kannst. Danke, Herr. Amen.
Und was du auch im Leben Josefs gewirkt hast, das lass an ihnen und an uns wahr werden. Dass sie und wir unseren Weg gehorsam gegen dich gehen können, auch das Schwere aus deiner Hand nehmen und dann erleben, wie du alles in Segen umwandelst und wie es dazu mithelfen muss, dass es dein Heil und deine Liebe groß macht. Wir wollen dir danken, dass deine Liebe zu uns so groß ist, dass da nichts mehr zwischen uns und dir sein kann. Wir bitten dich, dass das jetzt die Leidenden auch erfahren und die Kranken und die Schwergeprüften, dass sie geborgen sind in dir. Und alles, was uns bewegt, wollen wir einschließen, das Gebet, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und für die lieben Johnsons wollen wir jetzt auch noch den Vers singen vom Lied 221, den 4. Vers. Schau auf deine Millionen, die noch im Todesschatten wohnen. Johnsons, die sind nachher nach dem Gottesdienst hier vorne und sie freuen sich, wenn sich jemand auch noch mit Handschlag und persönlich von ihnen verabschieden will. Und wir wollen sie einfach in unserer Fürbitte einschließen. Das ist das Entscheidende, dass wir an sie denken und sie auch als Gemeinde nicht vergessen. Die Frau Sibylle Johnson kommt ja aus der Stitzenburgstraße 1. Da war das Schloss ihrer Väter, ihr Elternhaus. So. Wir haben am Donnerstag in 8 Tagen einen Ausflug mit dem Seniorenkreis. Da sind natürlich alle eingeladen, die Zeit haben. Das ist so ein Halbtagsausflug. Da liegen hinten bei der Auslage so Zettel, der geht in den Schwarzwald. Dann möchte ich noch sagen, dass in einem kirchlichen Missionswerk im Großraum Stuttgart gerade ein Zivildienstpflichtiger gesucht wird, ab sofort oder später. Interessenten können gern bei mir Näheres erfahren. Immer wieder bleiben bei uns Gesangbücher liegen und da ist der Nachteil, dass der Name nicht reingeschrieben ist. Schreiben Sie doch jetzt gleich Ihren Namen ins Gesangbuch rein, dann schicken wir es Ihnen portofrei zu. Also richtig, Sie müssen nichts zahlen, das ist der Service eines Gottesdienstes. Aber wenn nichts drinsteht, dann tut es uns immer leid. Und da sammeln sich eine ganze Masse dann schließlich an von solchen Gesangbüchern. Da liegt eins vor, wunderschön mit Tusche geschrieben, der lieben Elisabeth von der Gisela gewidmet. Wenn jemand das rausbringen würde, das ist so lieb, mit Reißverschluss. Das wäre doch wichtig, dass die liebe Elisabeth wieder das Geschenk ihrer Gisela erhält. Getauft wird heute im Taufgottesdienst um 11.45 Uhr Valentin Kluge aus der Wernhaldenstraße 26 und Mark Dominik Heimerdinger aus Leinfelden, Reuteweg 5. Und was Sie heute einlegen, das wollen wir geben für diesen Dienst, der in Japan geschieht. Die Japaner sind ein Volk, die wir oft beneiden. Erfolgreich, klug, wirtschaftlich. Denken, Zusammenhalt, für das Gemeinwohl sich einsetzen, aber keine Hoffnung im Sterben, keinen Heiland, der Schuld vergibt. Und deshalb freuen wir uns, dass in dieser Nation das Evangelium auch durch diese Familie Johnson, aber auch durch ein anderes Missionsehepaar, das uns aus unserer Gemeinde kommt, das ist unsere frühere Kindergärtnerin, die frühere Frau Brinkmann, auch in Japan geschenkt hat. Wir geben es heute für die Familie Johnson und ihren Dienst in Japan. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass deinen Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.